uns ja schon seit Monaten in der Apostelgeschichte in einer Predigtserie. Und alles, was wir dort lesen in der Apostelgeschichte, das ist Wirken des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist ist seit Pfingsten über die Gläubigen ausgegossen. Und von daher sollten wir unsere Predigtreihe auch verstehen als eine Betrachtung über das Wirken des Geistes Gottes. Und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen. Auch wenn wir den Heiligen Geist nicht immer ausdrücklich erwähnen, das tut ja die Apostelgeschichte auch nicht. Aber so sollte uns trotzdem immer die Frage im Hintergrund bewegen, was tut der Geist Gottes an und durch und in Menschen, nachdem Jesus von der Erde wieder weggenommen wurde? Und wenn wir Männer anschauen in der Apostelgeschichte wie Petrus, Philippus und Paulus, das sind eigentlich die drei Hauptpersonen, beziehungsweise Petrus und Paulus, dann sind das Männer, die bewegt waren, die erfüllt waren vom Geist Gottes. Der Geist Gottes, das war ihr Motor, ihr Navigationssystem. Also wenn wir fragen, was tut der Heilige Geist in den Gläubigen, dann müssen wir das Leben dieser Männer anschauen. Und dann hast du für dein eigenes Leben einen Maßstab, was es heißt, geisterfüllt zu leben. Wenn du wissen willst, bin ich geisterfüllt, dann vergleich dein Leben mit diesen Männern. Und deshalb wollen wir heute Morgen einfach, so wie es im Gemeindeblatt auch steht, unsere Predigtserie in der Apostelgeschichte fortsetzen. Und ich lese jetzt Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 1 bis 5. Er, Paulus, in Klammern, in der Einzahl steht es hier, er kam aber nach Derbe und Lystra. Das ist dort, wo er die erste Missionsreise abgeschlossen hat. Und jetzt, vielleicht ein Jahr später, gehen sie auf die zweite Missionsreise. Und da heißt es, dass der Paulus alleine geht zunächst. Er kam aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden. Um der Juden willen, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Der Paulus geht auf die zweite Missionsreise. Wie wir letztes Mal oder das vorletzte Mal gehört haben, gab es vorher einen Streit mit Barnabas, der den Johannes Markus mitnehmen will. Dieser Streit war nicht zu lösen. Es gibt dann zwei Missionsreisen. Eine macht der Barnabas, die zweite macht der Paulus. Und Paulus erwählt sich den Silas. Aber es scheint so zu sein, als ob der Paulus erst einmal alleine losreist. Wahrscheinlich ist der Silas dann später aus Jerusalem nachgekommen und dann haben sie sich irgendwo in Lystra wieder getroffen. Ab Vers 4 marschieren sie dann in der Mehrzahl. Und dort in Lystra begegnet der Paulus jetzt dem jungen Timotheus. Der war wahrscheinlich nicht älter wie 20 Jahre. Aber der hatte eine gute Empfehlung von den Geschwistern dort. Lesen wir, er hat ein gutes Zeugnis von den Geschwistern in der Gemeinde und in der Umgebung. Und den will der Paulus jetzt mitnehmen. Und wer von euch bekommt Schwierigkeiten, wenn er diesen Text, diesen Abschnitt hier liest? Also ganz spontan, wenn ich diesen Text das erste Mal lese, ich bekomme Schwierigkeiten. Und zwar, wenn ich ihn im Zusammenhang sehe mit Kapitel 15. In Kapitel 15 kam es ja zu diesem Konzil in der Gemeinde, in der Jerusalemer Gemeinde. Und dort ging es um die entscheidende Frage, um völlig errettet zu sein, muss sich da ein Heide noch beschneiden lassen oder muss er sich nicht beschneiden lassen? Reicht der Glaube allein Oder braucht es noch zusätzlich die Beschneidung? Braucht es noch zusätzlich irgendwelche Werke, um errettet zu werden? Und für Paulus war die Sache glasklar. Vor dem Jerusalemer Konzil hat er noch den Galaterbrief geschrieben, unmittelbar vorher. Und wenn du den liest, dann weißt du ganz genau, wie der Paulus zu dieser Sache steht. Da heißt es in Galater 5, Vers 2 und 3, siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, wieder das ganze Gesetz zu halten. Und das kann keiner. Und in Vers 11 und 12 heißt es, ihr aber, Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Oh, dass auch sie abgeschnitten würden, die euch verwirren. In der Einleitung sagt er, jemand, der ein anderes Evangelium bringt, als das ich euch gebracht habe, der sei verflucht. Wer die Beschneidung noch fordert, ist nach Ansicht des Paulus sein Irrlehrer. Und genau das war der Beschluss auf dem Konzil in Jerusalem, gell? Und diesen Beschluss hat er jetzt in der Tasche und mit diesem Beschluss geht er auf die zweite Missionsreise. Er kann hinausziehen und sagen, Leute, glaubt an den Herrn Jesus und ihr seid völlig errettet. Ihr müsst nicht irgendeine andere Leistung erbringen, Beschneidung oder sonst irgendwas, sondern durch den Glauben seid ihr völlig errettet. Aus Glauben seid ihr errettet. Nicht aus eigenen Werken, damit niemand sich rühme. Jetzt hat der Paulus völlig freie Bahn, gell? Er kommt nach Lystra, nimmt den Timotheus und lässt ihn beschneiden. Und da fragt man sich, warum das jetzt wieder? Ist das jetzt der Rückzieher? Ist der Paulus mal so und mal so? Ist er mal eine eiserne Säule, die man nicht biegen kann? Und das nächste Mal ist er wieder so ein biegsames Rohr? Geht Paulus nach dem Wind? Das eine Mal war Paulus eine eiserne Säule, das andere Mal war er biegsam wie ein Schilfrohr. Und Paulus war wirklich so. Paulus war eine eiserne Säule und er war in anderen Fällen wieder biegsam wie ein Rohr. Er war beides und Gott erwartet auch beides von uns. Wenn wir Paulus als Vorbild haben für ein erfülltes Leben aus dem Geist Gottes, dann muss er uns auch in diesen zwei Punkten ein Vorbild sein. Einmal im Feststehen, dann aber auch wieder im Nachgeben. Und der Vergleich von der Säule und vom Schilfrohr, der ist ja gar nicht von mir, sondern John Newton hat es gesagt im Jahr 1799, Paulus war ein Schilfrohr in Nebensächlichkeiten, eine eiserne Säule aber in den wesentlichen Dingen. Und bevor ich jetzt noch näher darauf eingehe, ist es gut, wenn wir uns den Hintergrund vor Augen halten, von dem der Paulus bewegt wird. Weil nur wenn wir den Hintergrund verstehen von dem Leben eines Menschen, können wir das vordergründige Handeln auch richtig einordnen. Ich weiß nicht, wer sich mal mit Gemälde auseinandergesetzt hat. Ich war mal in einer, in einer Galerie. Und habe mir so einzelne Bilder angeschaut und ich habe mir einfach das angeschaut, was spricht mich an und so habe ich die Bilder dann beurteilt. Und dann kam eine Führung mit so einem scheinbaren Gemäldespezialisten und der gab seinen Leuten den Tipp, bei diesen Bildern müsst ihr zuerst den Hintergrund betrachten. Und schau dir zuerst intensiv den Hintergrund an, dann kannst du das Vordergründige, was der Maler darstellt, auch anders beurteilen. Und das habe ich dann getan und es war erstaunlich. Irgendwie kommen ganz andere Ergebnisse raus von diesen Bildern. Und ich glaube, so dürfen wir das auch beim Paulus anwenden. Was war der Hintergrund von Paulus oder was ist der Hintergrund von der Apostelgeschichte? Der Hintergrund der ganzen Apostelgeschichte ist die Ausbreitung von Gottes Reich. Die Gemeinde Gottes wird gebaut, das Reich Gottes breitet sich aus. Und auf diesem Hintergrund spielen alle Handlungen, die wir vordergründig lesen in der Apostelgeschichte. Und wenn wir diesen Hintergrund weglassen, dann werden wir das vordergründige Handlungen, egal was das ist, hier immer ein bisschen falsch beurteilen. Und wenn wir das Verhalten von Paulus verstehen wollen, dann müssen wir auch verstehen, dass er getrieben war von dem Gedanken, Reich Gottes zu bauen. Das hat der Geist Gottes, das war sein Motor. Ich will Reich Gottes bauen. Und der Paulus war durchdrungen von dem Wunsch, Reich Gottes zu bauen. Das war seine Motivation, das war die Wurzel für all sein Verhalten. Wenn wir darüber nachdenken, warum der Paulus so und so handelt, dann müssen wir diesen Hintergrund sehen. Und schaut, dieser Hintergrund muss auch bei uns gelegt sein. Und da muss sich jeder selber jetzt fragen, was ist der Hintergrund meines Lebens? Was ist der Motor für mein Leben, der mich antreibt? Sonst ist alles, was wir tun, in der Gemeinde scheinheilig. Und deswegen der erste Punkt, sei ein Eiferer für das Reich Gottes. Und ich frage nochmal, wie ist es bei dir? Bist du durchdrungen von dem Gedanken, Reich Gottes zu bauen? Von welchen Gedanken wirst du Tag für Tag getrieben? Und wenn ich so, mein Leben, das hat mir früher wirklich manchmal Bauchschmerzen bereitet und teilweise heute noch. Wir können im Vordergrund noch ganz fromme Handlungen tun. Wir können Kinderstunden halten, wir können Sonntagsschule machen, wir können Gebetszeiten haben, wir machen unsere stille Zeit, wir predigen, aber der Hintergrund ist vielleicht schon längst verblasst. Wir tun vordergründig noch Dinge, aber wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, was ist der Hintergrund unseres Lebens? Von welchen Gedanken wirst du getrieben? Von allen Gedanken, die du hast den ganzen Tag über, wie oft kommt in deinen Gedanken das Reich Gottes vor? Und dann vergleich es mit dem, was Paulus angetrieben hat. Das ist etwas, was mir oft weh macht in meinem eigenen Leben, dass ich einerseits weiß, dass ich als Christ errettet bin, dass ich auch weiß, dass ich in diese Welt hineingestellt bin, nur noch aus dem Grund, um das Reich Gottes voranzutreiben. Aber dass ich in meinen Gedanken an so viele andere Dinge gebunden bin. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum wir so wenig sehen von einer Erweckung oder vom Reich Gottes hier in Deutschland. Es wird alles Mögliche auf die Beine gestellt. Vordergründig, gell? Es ist nicht so, dass die Gemeinden nicht wenig machen würden. Es wird viel auf die Beine gestellt, aber wenn der Hintergrund, wenn die Motivation verschwunden ist, dann muss ich das Vordergründige auch irgendwo in Frage stellen. Dann wird alles nur frommes Theater. Wie weit sind unsere Gedanken, meine und deine, geprägt von dem Wunsch, Reich Gottes zu bauen oder schon sehr stark angepasst an diese Welt? Du wachst morgen auf oder übermorgen, was sind deine Gedanken? Mist, wieder Schule. Mist, wieder in die Arbeit. Dann wartest du aufs Wochenende. Oder kommst von der Schule heim, aber was mache ich heute mit meinen Freunden? Am besten mach mal einen Computer an. Was könnte ich sonst noch tun? Wird bestimmt wieder stinklangweilig heute. Oder kommst von der Arbeit heim, aber schalt mal fern, was kommt? Ah, die Sendung, die darf ich auf keinen Fall verpassen. Das muss ich auch sehen. am Wochenende, was könnte ich heute machen können? Eigentlich könnte ich wieder mal auf den Berg gehen oder ich gehe in ein Museum und schaue mir dieses und jenes an. Und dann denke ich mir, liebe Leute, wo bleibt das Reich Gottes in meinem Leben? Und es ist erschreckend, wie meine, wie unsere persönliche Welt geprägt ist oder wie wenig es geprägt ist, von dem Gedanken, Reich Gottes zu bauen, oder ist es nicht so? Aber dazu bist du hier. Dazu bist du hier in dieser Welt als Christ. Von daher ist es gut, dass wir unseren Hintergrund immer wieder neu überdenken. Ich bin vor 15, 16, 17 Jahren auf eine Bibelschule gegangen. Der Hintergrund war, ich möchte Reich Gottes bauen. Und dann ist man vielleicht jahrelang schon in der Gemeinde und man macht verschiedene Dinge und denkt oft nicht mehr über seine eigene Motivation, über den Hintergrund seines Handelns nach. Und ich denke, das ist heute ein guter Tag, darüber mal nachzudenken. Was treibt mich an? Bin ich ein geisterfüllter Mensch? Und wahrscheinlich müssen wir immer wieder Buße tun an dem Punkt, dass wir sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, dass mir deine Sache so wenig wert ist. Du hast selbst gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Bitte, Herr, hilf mir wieder zurückzufinden zur ersten Liebe, zur ersten Motivation. Und wenn wir das Handeln von Paulus verstehen wollen, auch hier in diesem Text, dann müssen wir den Hintergrund sehen, nämlich den, dass der Paulus getrieben war von dem Wunsch, von dem Willen, Reich Gottes zu bauen. Das war die Hauptsache in seinem Leben. Er sagte einmal, ich habe Lust zum Sterben, gell? Weil wahrscheinlich ist es ein bisschen zu viel geworden, die ganze Geschichte. Dann sagt er, ich habe Lust zum Sterben, dann bin ich nämlich beim Herrn Jesus. Im gleichen Abendzug sagt er, nein, ich habe keine Lust zum Sterben, um euretwillen. Ich bin hier in dieser Welt, weil ich Reich Gottes bauen will. Deswegen bin ich hier. Und ich würde mich freuen, wenn es bei uns auch so wäre. An anderer Stelle sagt er, kauf die Zeit aus. Und er meint dabei, benutz deine Zeit, benutz deine Talente, deine Gaben und setz es ein für Gottes Reich. Aber wir kaufen die Zeit nicht aus, sondern die Zeit kauft uns aus. Und anstatt, dass wir alles aus der Zeit herausholen, hat es den Anschein, als ob die Zeit alles aus uns herausholt und wir sind schon ausgepowert, bevor wir überhaupt anfangen. Aber das ist alles eine Frage des Hintergrunds. Paulus hat die Zeit ausgekauft, weil seine Motivation stimmt, weil sein Hintergrund, seine Prioritäten richtig waren. Und er hat gewusst, der Herr Jesus, der hat mich zum Glauben gebracht, das war das eine, damit ich errettet werde. Aber der Herr Jesus lässt mich hier in dieser Welt zurück, damit ich das Reich Gottes vorantreibe. Damit die Gemeinde gestärkt wird auch dazu, dass wir hinausgehen und andere Menschen wieder für Christus gewinnen. Und das ist der Hintergrund, auf diesem Hintergrund müssen wir die Handlungen des Paulus verstehen, warum er mal so und mal so handelt, warum er mal als eiserne Säule dasteht und das andere Mal wieder ein biegsames Rohr ist. Erstens, sei ein Eiferer für Gottes Reich. Das Eifern für Gottes Reich war der Hintergrund und es bestimmt das Handeln im Vordergrund. Und jetzt ist Paulus einmal eine eiserne Säule. Eine eiserne Säule in den wesentlichen Dingen. Und eine wesentliche Sache für Paulus war die Errettung aus Gnade. Und das haben wir am Anfang schon gesehen, das war der Beschluss vom Apostelkonzil. Und von diesem Maßstab, von diesem wollte Paulus keinen Millimeter abrücken. Da war er so ein Stahlrohr. Da sagt er, da lässt sich nichts verbiegen. Und wir müssen uns die Frage stellen als Gemeinde und auch als Gläubige, in welchen Punkten müssen wir Säulen sein in unserem Leben? Du kannst dir mal aufschreiben für dich, in welchen Punkten möchte ich in meinem Leben eine Säule sein? Wo muss ich eisern sein oder stur wie ein Esel? Wir besprechen das zurzeit im Leitungskreis, wo es darum geht, eine Glaubensgrundlage zu schaffen für Traunreuth und Tittmoning gleichzeitig, wo wir sagen, an diesen Punkten, da, das müssen Säulen in unserer Gemeinde sein. Da geht es einmal um die Bibel. Ist die Bibel Gottes unfehlbares Wort für uns? Und es passiert leider in vielen Gemeinden heute, dass sie an diesem Punkt biegsam werden. Dass sie davon abrücken. Oder die Frage nach der Schöpfung. Schöpfung oder Evolution? Kann ich da was verbiegen? Die Bibel sagt, Gott ist der Schöpfer. Er hat alles geschaffen. Daran lässt sich nichts biegen. Die Frage nach der Sünde. Was die Bibel Sünde nennt, ist und bleibt Sünde, auch wenn die Medien und die Gesellschaft uns irgendwelche andere Dinge vormachen. Die Frage nach der Dreieinigkeit. Frage nach der Rechtfertigung der Rettung aus Gnade allein errettet, ohne irgendwelche eigenen Werke. Die Frage, ein Zeugnis nach Christ, für Christus zu sein. In der Firma, da wo ich zuletzt gearbeitet habe, in Neulusheim, das vorletzte Mal war das, in der kleinen Druckerei, da haben wir immer wieder die Abi-Zeitungen gedruckt für die Abiturienten. Und was mich dort immer besonders interessiert hat, das waren die Steckbriefe von den einzelnen Schülern, gell? Weil da immer wieder Jugendliche dabei waren, die früher bei mir auch schon in der Kinderstunde waren, beziehungsweise im Teenie-Kreis. Und die habe ich immer zuerst gesucht, aha, da steht die Annette. Und dann war es interessant zu lesen, dringt da etwas durch von dem Zeugnis als Christ? Und bei der Annette stand dann zum Beispiel unbekehrbare Bibeltante. Glaubt an eine Sechstageschöpfung. Und die haben sich den Spott drüber ausgelassen, gell? Dass sie sowas über sie schreiben konnten. Und ich bin dann zu ihr gegangen und habe gesagt, Annette, was die als Spott da über dich schreiben, betrachte es als Kompliment. Du hast gelernt, eine eiserne Säule zu sein. In all diesen Punkten lohnt es sich zu streiten, zu eifern, zu kämpfen. Streiten nicht, um nachzugeben, um biegsam zu werden, sondern um eiserne Säulen aufzurichten. Und vielleicht denkst du, das ist ja gar nicht möglich in so einer gottlosen Gesellschaft, wo wir leben. Das ist ja gar nicht möglich. Komm du erst einmal in unsere Klasse, wie die mich zerfleischen. Aber die Heilige Schrift sagt durch Zeugnisse und die Kirchengeschichte sagt durch Zeugnisse, dass es doch möglich ist. Ein vielleicht 14-jähriger Daniel wird verpflanzt von Jerusalem mitten nach Babel ins Zentrum des gottlosen Babylons und er steht seinen Mann. Oder ein Henoch, oder ein Noah, oder ein Jeremia, der auch noch recht jung war. Oder wie Paulus. Er hat in den wesentlichen Dingen keine Kompromisse gemacht, dort war er unbeugsam. Und eine Hauptsache für Paulus war immer wieder die Errettung allein aus Gnade. Aus Gnade seid ihr gerettet und das nicht aus euch, damit niemand sich rühme. Und diesen Beschluss von dem Konzil hat er in die Tasche und er kann ihn vorlegen. Schau mal kurz an, was in diesem Schreiben steht. Apostelgeschichte 15, Vers 28 und 29. Dort schreiben sie, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und vom Ersticken und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Es heißt hier nicht, wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr errettet. Sondern es heißt ja, wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Und in diesem Beschluss könnte man sagen, gibt es eine Hauptsäule. Und die Hauptsäule heißt keine Beschneidung. Wenn Heiden sich bekehren, soll man ihnen keinen unnötigen Lasten auflegen. Das heißt, sie werden errettet durch Gnade. Die Beschneidung, das Halten des Gesetzes und so weiter darf dafür keine Bedingung sein. Aber jetzt gibt's noch 3, 4 Ausnahmen. Sind wir schon zu weit, oder? Ist egal. Jetzt gibt es noch 3, 4 Ausnahmen. Die zweite Säule besagt Verbot von Unzucht. Und ich denke, das ist auch eine Säule. Warum? Weil ich diese Bestätigung in der Schrift immer wieder finde. Und wahrscheinlich musste das extra betont werden, weil bei den Heiden die Tempelprostitution weit verbreitet war. Und diese beiden fundamentalen Säulen, keine Beschneidung, keine Unzucht, die konnten nicht gebogen werden. Und diese beiden Säulen finden wir immer wieder bestätigt an weiteren Stellen im Neuen Testament. Jetzt tippst noch eins weiter, Brigitte. Na, da ist irgendwo ein Haken an der Sache. Gut, dann lassen wir es weg. Und dann gibt es noch 2 Verbote, die hier angefügt werden, die irgendwie eigentlich ein Prinzip darstellen. Das heißt, kein Götzenopferfleisch essen und das zweite, Enthaltung von Blut und ersticktem Fleisch. Und diese beiden Gebote tauchen im ganzen Neuen Testament nirgends mehr auf. Sie werden sogar zum Teil widerrufen. In 1. Timotheus 4,4 sagt der Timotheus, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genossen wird. Wenn er sagt, alles ist gut und nichts ist verwerflich, dann gehört auch die Blutwurst dazu. Wozu wurde dann dieses Gebot in Jerusalem gegeben? Der Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, in 1. Korinther Kapitel 8, Vers 7, aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Diese 2 Enthaltungsgebote, kein Blut, kein ersticktes, kein Fleisch zu essen, das waren demnach keine Säulen, sondern eine Empfehlung an die Heidenchristen aus Rücksichtnahme auf das Gewissen der Juden, dass sie ihnen keinen Anstoß dort geben. Wenn dann Juden und Heiden zusammensitzen, gemeinsam essen und dann ist Blutwurst auf dem Tisch, das hätte für einen Juden einfach Probleme gegeben. Paulus sagt in Römer 14, den Schwachen im Glauben nehmt euch an, aber nicht um über Meinungen zu streiten. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Das heißt, in Gewissensfragen lohnt es sich nicht zu kämpfen, sondern hier ist es besser auch nachzugeben. Denn wenn ich in Nebensachen auf mein Recht beharre, dann baue ich nicht Gottes Reich, dann finde ich womöglich auch sogar sein Wachstum. Und deswegen das dritte, sei biegsam wie ein Schilfrohr in Nebensachen. Und wenn jetzt der Paulus den Timotheus beschneiden lässt, dann gründet er sich nicht auf die Säule, sondern gründet er sich auf das Prinzip. Und Timotheus soll sich beschneiden lassen. Warum? Damit er errettet wird? Nein, nicht damit er errettet wird, sondern damit er auf dem Missionsfeld den Juden nicht von vornherein einen Anstoß geben wird. Der Paulus war durchdrungen von der Frage, was dient dem Reich Gottes? Und diese Frage steht immer auf seinem Hintergrund. Und deswegen heißt es hier dann in Kapitel 16, er nimmt den Timotheus und lässt ihn beschneiden. Warum? Um der Juden willen, die in dieser Gegend leben. Wenn der Paulus und Silas und Timotheus in die nächste Synagoge gehen, dann wird die erste Frage sein, oh, dieser junge Timotheus, ist sein Vater nicht ein Grieche? Ist der überhaupt beschnitten? Wenn Paulus jetzt sagen müssen, nein, dann hätten sie womöglich die ersten Gesprächspartner schon verloren. Na, dann gute Nacht, das war's dann. Aber wenn einer gesagt hätte zum Paulus, du musst den Timotheus beschneiden lassen, damit er errettet wird, dann wäre Paulus mit Sicherheit auf die Palme gegangen. Wie denkt Paulus in 1. Korinther 9, ab Vers 19, sagt er, ich denke auch nach Prinzip. Und dort sagt er in Vers 19, denn obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen. Paulus hatte einen Motor und dieser Motor war verantwortlich, warum er mal so und mal so handelt. War vor einigen Jahren in der Gemeinschaft vom Klaus, wo der Klaus früher war, das war in Nürnberg, und da habe ich zwei Katholiken mitgenommen hier aus der Gegend, zwei Freunde von mir. Und dann waren wir dort und das waren nur Geschwister aus dem freikirchlichen Lager und da waren diese zwei Katholiken dabei. Ich war zu der Zeit auch noch in der katholischen Kirche. Aber während ich und noch einer meiner zwei Freunde schon uns losgelöst hatten von katholischen Traditionen, war der dritte noch schwer verhaftet drin. Und dann kam der Freitag und es gab Abendessen und auch vorher schon Mittagessen. Und zu meinem Erstaunen gab es an diesem Tag nur Käse, keine Wurst und kein Fleisch. Und am Abend habe ich dann an Klaus gefragt, du sag mal, gibt's bei euch am Freitag keine Wurst? Und der Klaus sagte, ja doch, normalerweise schon, das muss er versehen sein. Und in Wirklichkeit war es einfach nur Zufall, dass es an diesem Freitag keine Wurst gab. Aber ich dachte mir, weil ich das nicht wusste, boah, allen Respekt. Diese 100 Brüder, diese 100 Geschwister verzichten wegen dem einen Katholiken, verzichten auf Fleisch und Wurst, nur um ihm keinen Anstoß zu geben. Echt stark. Und ich glaube, dem einen wäre das wirklich ein Anstoß gewesen, wenn es an diesem Abend, an diesem Tag Fleisch und Wurst gegeben hätte. Und so konnte er vielleicht besser zuhören und die Hürden waren niedriger gelegt dadurch, dass das so war. Manchmal geht's darum, dass wir die Hürden möglichst niedrig machen, um andere mit dem Evangelium zu erreichen. Und wenn ich mit Teenies rede oder mit Jugendlichen, dann muss ich nicht alles gleich im Pausch und Bogen verdammen, was da ist an Musik und an Filmen und diesem und jenem, weil in vielen Filmen und in mancher Musik gibt es Anknüpfungspunkte, wo ich sagen kann, Mensch, das ist echt stark, was die da singen. Das würde Jesus auch so sehen. Als ich vor 10 Jahren Teenie-Arbeit machte, war die Britney Spears so am Kommen. Und ich habe zu manchen Jugendlichen gesagt, du, das finde ich echt cool, dass sie das öffentlich so sagt in Interviews, dass sie sich vornimmt, vor der Ehe mit keinem Mann ins Bett zu steigen. Aber habe ich dann gesagt, du, schau mal die Shows an, so wie sie sich gibt, so wie sie sich ankleidet, provoziert sie damit nicht genau das Gegenteil, dass sie die Männer scharf macht? Was würde Jesus zu ihr sagen? Und ich habe gemerkt, dass es gut ist, so zu reden. Wenn ich gleich gesagt habe, ach, die Britin, die kannst du in der Pfeife rauchen, vergiss doch die, dann hätte ich womöglich Gesprächspartner dadurch verloren. Wir sind hier in die Welt gestellt, um Reich Gottes zu bauen. In der Familie, in der Gemeinde, an deinem Arbeitsplatz, unter Kindern, unter Jugendlichen, unter Senioren, unter Deutschen, unter Ausländern, unter Atheisten, unter Mohammedanern, Das Spektrum ist riesengroß, aber die Hürden sind auch oft riesengroß. Und vielleicht ist das Nachdenken über das Leben von Paulus für dich auch wieder mal ein Ansporn, deine eigenen Prioritäten zu überdenken, auch deine Handlungen, die du vordergründig tust. Was ist der Hintergrund deines Lebens, der dich antreibt? Was macht dein Leben aus? Warum bist du hier? Was ist dein Motor? Bist du ein geisterfüllter Mensch, der sagen kann, der Geist Gottes treibt mich dahin, diese Dinge zu tun? Ich möchte Reich Gottes bauen. Oder was ist es sonst? Ich möchte noch beten zum Abschluss. Ja, Jesus, ich möchte Danke sagen, dass wir so großartige Vorbilder haben wie ein Paulus. Herr, er war ein Mensch wie wir. Er hatte auch kein längeres Leben wie jeder von uns und er war doch so getrieben, Herr, und du hast ihn gebraucht und hast ihn eingesetzt für deine Sache. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, unser eigenes Leben immer wieder neu zu überdenken, zu überlegen, was uns antreibt, gerade heute, wenn wir eigentlich Pfingsten feiern, wo wir das betonen, dass du uns den Geist Gottes gegeben hast. Herr, ich möchte dich bitten, so sehr für jeden von uns, dass dein Geist auch wirklich unser Leben antreibt, dass er uns den Hintergrund ganz stark malt in unserem Leben, dass wir getrieben sind von dem, dass wir Reich Gottes bauen und dass unsere Handlungen, die wir heute und diese Woche tun, von diesem Denken her auch getrieben sind. Herr, hilf du uns dabei. Von uns aus selbst sind wir lasch und lau. Aber du kannst es uns schenken und darum wollen wir dich bitten von ganzem Herzen. Amen.
Danke schön.